Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Hey, ich finde es richtig schön, in welcher Zusammensetzung wir heute auch da sind. Mein Eindruck ist irgendwie, wir sind so eine Landebahn für Gott. Ich habe ja mal in Südamerika gelebt und da muss man Landebahnen selber machen. Also die werden nicht wie Flughafen Hannover geteert geliefert, sondern da bist du wochenlang zugange, damit ein Flugzeug da landen kann, ne? Mit Säge und Manschete und so. Aber man macht das natürlich, weil man in Erwartung ist, dass etwas Schönes kommt. So, und ich hatte so für heute den Eindruck, das wäre doch schön, wenn wir so innerlich so eine Landebahn bereiten für Gott. Das hat was mit unserer Offenheit zu tun. Und da können wir entscheiden. Wir können nicht entscheiden, ob Gott kommt oder nicht. Das macht er. Aber wir können entscheiden, ob wir bereit sind und sagen, Herr, ich hätte Bock drauf. Ich öffne so mein Inneres, mein Geist für dich. Lieber Vater, hilf uns dabei, auch so Landebahn zu werden. Dass wir unsere Antennen so ausrichten auf dich, und es auch so glauben können, dass wir dich nicht sehen können und trotzdem hier und heute erleben können. Und zwar genauso, wie wir es auch brauchen. In der Unterschiedlichkeit, wie wir hier sind. Danke, dass du kommst. Amen. Okay. Ich möchte bei dem nochmal anknüpfen, was Tobi so erzählt hat. Und ich dachte, ja, das Leben ist nicht immer ganz einfach, ne? Ist es nicht, oder? Sirken, setz mich mal zu dir. Das dachte ich heute, wenn ich darf. Danke. Das Leben ist manchmal wirklich kompliziert. Und dann stellen wir vor der Frage, auch wenn wir Gott kennen, Mensch, was machen wir denn jetzt nun? Ne? Also wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und ich fand das richtig gut, dass Tobi das so aus seiner Situation berichtet hat. Und ich finde, das ist ein ganz großer Teil doch unseres Lebens, dass ich so Fragen habe, bei vielem, was ich geklärt habe. Ich weiß, dass es Gott gibt, okay? Das weiß ich. Und trotzdem sitzt man dann wieder in Situationen und sagt, was mache ich jetzt damit? Und ich habe mal heute eine Situation rausgesucht, die wirklich knifflig ist, nämlich Ehescheidung. Warum habe ich das rausgesucht? Ich habe das rausgesucht, weil etliche von uns geschieden sind schon, ne? Und auch teilweise wieder verheiratet sind. Also das betrifft ja viele von uns, dieses Thema. Aber ich glaube, soweit ich weiß, kein aktuell. Und dann kann man mal drüber reden. Ne? Also wenn wir jetzt wüssten, hier drei Ehepaare Entscheidungen, dann würde ich sagen, können wir privat drüber reden, aber nicht so öffentlich oder so, ne? weil wir uns ja doch zum Großteil kennen. Also, und falls es bei dir gerade schwierig ist, glaub mir, ich weiß nichts. Also ich bin ganz frei, drüber zu reden. Ich fühle mich nicht irgendwie persönlich da. Und es ist aber ein großes Thema. Und dann habe ich aber auch gedacht, es ist ein super Fallbeispiel davon, dass der A-Plan Gottes nicht funktioniert. Und was machen wir dann? Also ich sage mal, A-Plan wäre, ich verschicke Zange, Kunde ist fröhlich und gibt und zahlt. Das ist, so soll es doch eigentlich sein, oder? Das ist so, sagen wir, auch von Gott her, das wäre so die A-Lösung. Jetzt ist es aber nicht so. Was machen wir jetzt? Und jetzt sagen wir, ja, wenn es super läuft, ist Gott drin. Aber sobald es schlecht läuft, dann weiß jetzt Gott auch nicht mehr Bescheid. So manchmal denkt man das so, ne? So jetzt ist die eigentliche Lösung ist jetzt nicht der Fall und Gott ist ja immer perfekt, sage ich mal so, und jetzt haben wir ein Problem und Gott hat auch ein Problem und das glaube ich nicht, sondern ich glaube gerade, und das wird, glaube ich, beim Thema Ehescheidung nochmal richtig gut deutlich, also als Fallbeispiel für andere Fälle, dass gerade wenn die Dinge im Chaos irgendwie landen, dass Gott einen guten Plan B hat. Der hat Zukunft und Hoffnung. Auch wenn es der Plan A mal gerade nicht ist, dann hat er immer noch Zukunft und Hoffnung. Und dann hat er auch einen B-Plan, einen guten göttlichen B-Plan. Und dann fand ich dieses Thema Ehescheidung auch von daher noch spannend, weil es uns nochmal so hilft, auch im biblischen Umgang damit. Also wie lesen wir jetzt, und können wir Bibel an der Stelle verstehen, wenn es so schwierig wird. Und ich glaube, das hilft, kann uns auch helfen, so dieses Thema Ehescheidung. Und ich habe es so genannt, das Thema Ehescheidung, Gottes guter B-Plan. Ja. Und ich habe mal so drei Stellen aus der Bibel rausgesucht, die würde ich auch gerne vorlesen und mit euch durchgehen. Und zwar sind das immer so Fälle, wenn jetzt der A-Plan nicht funktioniert, also Ehe geht in die Brüche, also jetzt kriselt die nicht nur, ne? Das gibt es ja auch, kriselt und durch Kommunikation und Konfliktlösung und Gnade kriegt man es irgendwie hin und ist es nachher gerettet. Nee, sondern es sind jetzt alles Fälle, wo die Versuche alle schon zu Ende sind, sondern es ist der Scherbenhaufen da, ne? So, und was passiert? Die erste Stelle ist Matthäus Kapitel 19, 3 bis 9, also Matthäus 19, 3 bis 9. Da kamen einige Pharisäer, also das waren so die damaligen Theologen, die kamen zu Jesus und sie suchten ihm eine Falle zu stellen. Also die wollen jetzt gar nicht wissen, Mensch, Jesus, Mensch, hier unsere Ehe ist gescheitert, was machen wir jetzt? Sondern die wollen ihn eigentlich sagen, so Jesus, A-Plan funktioniert nicht. Scheiße aber, oder? Jetzt weißt du auch nicht mehr weiter, ne? So, ne? Jetzt müssen wir hier die Manschete rausholen und am besten alle steinigen oder niedermachen. Ne? So irgendwie. Da wollen die hin. So. Sie fragten ihn, ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? Das ist schon mal eine interessante Frage. Aus jedem beliebigen Grund. Ne? Das ist sie, weil das war damals durchaus die Praxis. Ja, warum war das die Praxis? Wir müssen uns das so vorstellen, es war eine andere Kultur, als wir heute haben. Wir haben eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gott sei Dank. Ist eine christliche Errungenschaft. Ist eine christliche, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und damals war das überhaupt nicht selbstverständlich, sondern die Kultur, die Gesellschaft hatte sich angewöhnt, Männer haben mehr zu sagen als Frauen. Das war so. Das wurde auch eigentlich nicht diskutiert, sondern das wurde gelebt und von daher war es durchaus die Praxis, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschicken konnte. Das ging sogar so weit, die religiösen Gelehrten, die haben da sich auch mit beschäftigt und die haben gesagt, ja, also wenn eine Frau dreimal die Suppe anbrennen lässt, ist ein Grund. Wir schütteln zu Recht heute, das kann doch nicht wahr sein. Aber das dürfen wir immer nicht vergessen. Jetzt stellt ihr mal vor, wir hätten vor 2000 Jahren gelebt und so einer Kultur. Ich kann euch sagen, das wäre auch ein Stück weit unser Denken. Wir übernehmen viel Denken aus der Gesellschaft. Das ist so. Wir sind alle Kinder unserer Zeit auch. So, und das, so, also jetzt versuchen sie Jesus da irgendwie so eine Falle zu stellen. Und dann antwortete Jesus, Vers 4, habt ihr nicht gelesen, das, was in den Heiligen Schriften, also im Alten Testament, steht? So, Jesus greift jetzt hier zu der hohen Autorität. Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Ja, 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Und er hat gesagt, jetzt wird zitiert aus 1. Mose Kapitel 2, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Also Jesus macht ja nochmal gerade den A-Plan deutlich. Das war eigentlich vom Ursprung her, hatte Gott keine Scheidung vorgesehen. Also sondern sein erster Gedanke war, ein Mann, eine Frau, lieben sich, helfen einander, sind füreinander da, bereichern einander, teilen Romantik, so, ne? Teilen so ihr Innerstes auch mit, teilen Tisch und Bett, ne? Hirn und Hand, so, ne? Die teilen das miteinander. In dieser Einheit. Also Gottes Plan war, eins und eins ist nicht zwei, sondern eins und eins ist ein größeres Eins. Das war sein Plan. Sie bleiben unterschiedlich. Sie bleiben immer unterschiedlich, ist doch völlig klar. Jeder war im Bauch einer anderen Mutter. Hey, jeder hatte eigentlich von der schon eine andere Muttersprache gehabt, war in einer anderen Grundschule, im anderen Kindergarten, hatte andere Geschwister, eine ganz andere Lebenssituation. Und jetzt kommen sie zusammen und jetzt sagt er nicht irgendwie eins und eins, die werden in allem gleich. Nein, nein, die Idee ist, eins und eins bildet eine Einheit, aber ein größeres Ganzes. Die Luther-Übersetzung übersetzt da wörtlich so, eins sollen ein Fleisch werden. Und wir Männer denken immer, ja, wir haben Sex, wunderbar. Unser Plan geht auf. So, so. Ja, das ist natürlich auch eine sehr einseitige Wahrnehmung so, und Übersetzung. Hier, die gute Nachricht übersetzt das viel besser. Sie werden eins mit Leib und Seele. Das heißt, wenn wir heiraten, tauschen wir nicht nur die Ringe, muss man übrigens nicht machen, ne? Aber könnte man machen, sondern wir tauschen auch die Scheckkarte. Jetzt habt ihr das verstanden, okay? Jetzt werdet ihr wach. Ah, okay. So, das ist die Idee, okay? Ja? Wir erziehen die Kinder gemeinsam. Wir haben unterschiedliche Erziehungsstile. Aber wir bemühen uns um eine Einheit. Wir müssen nicht in allem gleich sein, nein. Aber wir suchen das größere Ganze. Das ist der Plan. Und das machen wir nicht nur ein Jahr, machen wir nicht nur 10 Jahre. Da machen wir, bis wir zusammen alt werden. Ja, wir werden zusammen alt damit. Und ist das nicht schön? Wir wollen das alle, oder? Hey, ich habe diese Woche noch eine Trauung gehabt. Letzte Woche hatte ich auch eine Trauung. Und von denen sagt doch keiner, boah, ich möchte mein Leben in eine Grütze reiten und deswegen heirate ich. Die wissen genau, wie viele Scheidungen es gibt. Das wissen die alle, aber die wollen alle miteinander glücklich werden, oder? Und das, wenn wir doch den Plan A hören, ja, dann wissen wir doch, das ist schön. Darüber können wir Filme drehen, oder? Dass das so irgendwie funktioniert. Darüber können wir Bücher schreiben, darüber können Lieder geschrieben werden, die unsere Seele anrühren, weil wir sagen, genau, und weshalb rührt das unsere Seele ein? Weil das der Plan A Gottes ist für unser Leben. Okay, und das sagt Jesus hier nochmal. Er sagt, hey, das ist der A-Plan. Jetzt, die Pharisäer fragen, wie kann dann Mose dann vorschreiben, der Mann soll der Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie wegschicken. Also die Pharisäer, die wollen ihn ja noch die wollen ihn ja kriegen, dass er sich irgendwie verheddert in Widersprüchen. Und er sagt, hey, pass mal auf, aber in den Heiligen Schriften im Alten Testament steht doch auch, dass Mose angeordnet hat, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann soll ein Scheidebrief, also eine offizielle Scheidung. Und steht das in der Bibel? Ja, Sie haben recht. Das ist 5. Mose, Kapitel 24, 1 bis 4. Da wird das nochmal so beschrieben. Das ist eben nach dem Sündenfall. Ne? Und jetzt Plan A funktioniert nicht. Und da gibt es diese Möglichkeit von Mose und damit von Gott eingeräumt, dass es auch zu einer Scheidung kommen kann. So, und Jesus Antwort darauf, Mose hat euch die Ehescheidung zugestanden, das stimmt, aber nur, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt. So, jetzt macht er erstmal klar, hey, ja, es gibt einen Plan B, gibt es, aber nur mal, ehe wir auf den Plan B eingehen, wie das dann funktionieren kann, erstmal wollen wir gerade zur Ursache zurück, Ehescheidung, ist nicht toll. Schreit keiner Hurra. Und Ehescheidung ist euer Problem. Das war nicht Gottes Problem. Ihr habt ein Problem, treu zu bleiben, wirklich zu lieben. Ihr habt ein Problem, ihr habt ein hartes Herz. Und weil euer Herz so hart ist, hat es euch zugestanden. Die Pharisäer, ich habe das schon ein bisschen angedeutet, die haben daraus gemacht, super Ausweg, dreimal Suppe angebrannt, ne? Ich mag sie nicht aus irgendeinem Grund, weil es eine Jüngere gibt. Ab dafür. Eure Herzenszärtlichkeit, die ist das Problem. Das war nie als ein glücklicher Ausweg gedacht, sondern als eine Notlösung. Das macht er hier nochmal ganz, ganz deutlich. Aber ursprünglich war das nicht so. Darum sage ich euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Ausgenommen der Fall, jetzt wird es nochmal für uns spannend, ausgenommen der Fall, dass sie ihrerseits die Ehe gebrochen hat. So, was passiert hier? Ich will das mal deutlich machen. Also, es gibt eine Idealvorstellung, das ist so der Plan A, damit Barbara auch sehen kann, so ein bisschen. So, das ist, es gibt das Schwarze. Das ist hier 1 plus 1 gleich ein größeres 1. So, jetzt sagt er, ja, ihr kriegt es aber nicht immer hin, ja, weil ihr Sünder seid. Ihr fragt nicht nur nach Gottes Willen, ihr seid auch böse und so. Also. So, jetzt sagt er, jetzt gibt es aber, wenn ihr nicht ins Schwarze trefft, jetzt gibt es einen Fall B. Und der Fall B ist hier, einer hat von denen Ehebruch verübt. eigentlich geistliche, also Unzucht geübt. Und zwar muss man sagen, wenn man, das kann die deutsche Sprache nicht so einfach machen in einem Wort, aber das griechische Wort kann es machen, und zwar dauerhaft. Also es gibt der Grieche kann sagen, es ist immer das Wort Ehebrechen. Und der kann es jetzt aber durch eine Grammatik in dem gleichen Wort deutlich machen, einmalig oder dauerhaft. Wir müssen das ergänzen durch ein zweites Wort. Und worum es hier geht, das ist, jemand hat dauerhaft im Ehebruch gelebt. Also eigentlich heißt es sexuelle Unzucht gelebt. Und dann sagt er, das kommt vor und jetzt Plan B, dann könnt ihr euch scheiden lassen. Okay, jetzt merken wir, es gibt die Ausnahme. Okay, so, und jetzt könnte man denken, gut, jetzt haben wir eine Ausnahme und so, wie er das hier so beschrieben hat, außer ist es so, jetzt könnte man denken, so, jetzt müssen wir alle unsere Fälle darauf reduzieren und sagen, hat jetzt so ein Ehebruch stattgefunden oder nicht. Ne? Und Ehebruch heißt nicht nur irgendwie, also sexuell mit jemand anderem geschlafen, das kann ganz weit sein. Also der Idealfall ist, sagen wir mal, ein Mann, eine Frau zusammen und die haben Sex dann in der Ehe. Aber sexuelle Unzucht beschreibt übrigens alles, was jetzt außerhalb stattfindet. Also Mann hat Sex mit einem Tier, kommt vor. Ne? Ja, ist sexuelle Unzucht. Ne? Ein Erwachsener hat Sex mit einem Kind. Ist eben nicht, alles, was das nicht ist, also Sex außerhalb hier, ist alles verkehrt. Hat hier nicht ins Schwarze getroffen. So muss man uns das vorstellen. Ne? Zwei haben Sex, sind aber nicht verheiratet. Ist auch sexuelle Unzucht, weil, habt ihr das verstanden? Jemand hat Sex und bezahlt dafür. Ist auch nicht das. So, ne? Das ist also alles, kommt vor. Ne? Das ist unser Leben, so sind wir. Ne? Ist nicht richtig, tut nicht gut, ne? Bezieht einen Haufen Chaos nach sich. Aber so, das ist so die Idee. Aber jetzt sagt er eben, okay, wenn das stattfindet hier, also irgendwie einer hat hier ein Problem, einer gleich Ehebruch, dann Scheidung. Also jetzt wird es geordnet, Plan B. Jetzt, wenn man weiter in die Bibel guckt, gibt es aber noch mehr Ausnahmefälle. Und jetzt finde ich nochmal interessant, weil wenn man nur diese Stelle kennt, denkt man, okay, jetzt können wir nur sagen irgendwie, so, hat mein Partner jetzt Sexualität außerhalb unserer Ehe gehabt, ja oder nein? Jetzt könnte man nur danach urteilen, können wir uns scheiden lassen, sollten wir uns scheiden lassen oder nicht? Also wie gesagt, es geht nicht um was Einmaliges oder etwas Gelegentliches. Da geht es um Vergebung, da geht es nachher auch hoffentlich um Versöhnung, ne? Dass man sagt, okay, du kannst alle meine Chats immer lesen, mein Handy, ne? Also vertrauensbildende Maßnahmen, wir haben jetzt ein, zwei schlechte Jahre, aber wir sind ganz transparent und derjenige, der Ehebruch vollzogen hat, der bemüht sich wirklich, das so in Ordnung zu bringen und das Vertrauen wieder aufgebaut wird. So, ne? Und vielleicht gab es da auch ein Problem, was dazu geführt, was in der Ehe, auch was war, ich sag mal, wenn ich nicht Ehebruch vollzogen habe, aber das, was bei mir lag, ich habe eben nicht mehr geredet. Versteht ihr? Und meine Frau sagt irgendwie, also mit so einem Ölgötzen, da muss ich jetzt auch nicht noch 20 Jahre leben. Versteht ihr? Und sie findet jemanden, der mit ihr innige Gespräche hat. Und es kommt dann dazu infolgedessen. Das heißt, es ist auch mein Problem. Also das muss dann alles hoffentlich gelöst werden. Und wir haben wieder Zukunft und Hoffnung. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, es bleibt dauerhaft, dann Scheidung. So, jetzt die zweite Stelle, 1. Korinther Kapitel 7. Von daher interessant, wir hatten heute schon 1. Korinther Kapitel 6 mit sich übervorteilen lassen. Jetzt sind wir jetzt, wie viele Bibelstellen es gibt, die versuchen das Chaos irgendwie, was da ist, irgendwie zu lesen. 1. Korinther Kapitel 7. Ich dachte, ich hätte ein Lesezeichen reingelegt, habe ich auch. Ich muss es nur aufschlagen, 1. Korinther 7. Die Verse 10 und 11. Jetzt kommt ein weiterer Fall. Da sagt Paulus, also er redet hier die ganze Zeit über Ehe, Ehelosigkeit, da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit, ist aber super spannend. Also es gibt, Paulus schlägt eigentlich vor, es gibt viele Gründe, nicht zu heiraten, aber das überspringen wir jetzt mal. Dann ab Vers 10, für die Verheirateten habe ich eine verbindliche Vorschrift. Sie stammt allerdings nicht von mir, sondern direkt von Christus, dem Herrn. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann trennen. Ja, das wissen wir, das ist der A-Plan. Jetzt wissen wir aber schon von Jesus, Jesus selber hat schon eine Ausnahme gemacht. Merkt ihr? Ah, da kommt, jetzt wird das Chaos, wird geklärt. Hat sie sich von ihm getrennt, So soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann aussöhnen. Ebenso wenig darf ein Mann seine Frau fortschicken. Ich denke mal, worum geht es hier? Wenn man den Zusammenhang liest, ist völlig klar, um was es geht. Hier sind zwei Gläubige miteinander verheiratet. Der nächste Satz macht nämlich gleich deutlich, das gucken wir uns gleich an, gibt nämlich einen weiteren Fall. Im Übrigen sage ich nicht der Herr, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat. Also jemand ist gläubig und nicht gläubig in der Ehe, dann wird das nochmal gelöst. Aber hier ist folgende Frage, beide sind gläubig. Keiner hat Ehebruch begangen. Darum geht es gar nicht. Keiner hat Ehebruch. Sie gehen sich nur, ich sag mal, sich fürchterlich auf den Sack. Der eine ist ordentlich, der andere unordentlich. Der eine ist pünktlich, der andere unpünktlich. Der eine redet wie ein Wasserfall, der andere kriegt die Zähne nicht auseinander. Das ist keine Sünde. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig, aber es ist erstmal keine Sünde. Aber das Ganze ist so anstrengend, dass man sagt, wir halten es nicht mehr miteinander aus. Könnt ihr mich verstehen? So inhaltlich? Kennt ihr so diese Fälle? Kennt ihr so diese Grenzen, an die man so rangerät, wo man sagt, ist ja auch alles schön und er ist ja auch ganz wunderbar und sie auch hat ganz vieles Positives, aber dass er so und so, dass er beim Essen dermaßen schmatzt und das Messer ablenkt und mit den Ellbogen so sitzt, ich kann es nicht mehr ertragen. Ist keine Sünde. Aber wir halten es nicht mehr miteinander aus. Jetzt merkt ihr, hier liegt nicht Ehebruch vor. Und jetzt macht er aber einen weiteren Fall. Ja? Also hier ist wirklich Sünde im Spiel. Also ich schreibe das nochmal bei. Sünde. Und ich sage mal, hier geht es um Eigenarten, fast wie Unart, die man als Unarten empfindet. Und wo man sagt, irgendwie, wir ertragen es. Wir ertragen einander nicht mehr länger. Jetzt sagt er, wisst ihr was? Dann trennt euch. Ja? Jetzt aber folgende Hinzufügung. Jetzt wird es so ein bisschen, aber dann bleibt er bitte ledig. Kein Sex mehr mit irgendeinem. Ne? Ihr bleibt ledig. Ne? Der eine wohnt in der oberen Etage, der andere in der unteren Etage. Vielleicht wird auch ausgezogen. Sollte man bei der Trennung übrigens machen. Ne? Also, ich sag mal, eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt so ein, wir sagen immer so ein, bei uns so ein ostwestfälisches Modell. Das ostwestfälische Modell ist, sie haben sich nichts mehr zu sagen, waren aber nach außen entscheidend und bleiben weiter getrennt. Das ist Käse. Also, wir haben es selber in der eigenen Familie gehabt. Das bringt so viel Elend nach sich, auch Unordnung wieder nach sich. Es bleibt unordentlich. Das ist auch, haltet doch mal die Fakten fest. Ihr könnt nicht mehr und wollt nicht mehr, dann bleibt er gesagt, aber dann auch Single bleiben. Seine Absicht ist, damit man irgendwann zur Besinnung kommt, 5 Jahre keinen Sex gehabt, dann sagst du, nee, ist auch Käse. Jetzt reiß ich mich doch noch mal am Riemen, jetzt will ich es noch mal geklärt kriegen. Oder 3 Jahre ganz alleine geblieben, ach, das Schmatzen war gar nicht so schlimm, wenn ich mir so recht bedenke. Versteht ihr? So, das ist ja seine Idee, dass wieder Plan A wieder in Erfüllung kommt. Ne? Dass man drüber redet und sagt, komm und so. Ne? Dahin. Also, aber wir merken, Jesus hat gesagt, das ist Plan A. Dann hat er gesagt, okay, es gibt eine Ausnahme. Jetzt merken wir, es gibt schon eine weitere Ausnahme. Ja? So, da möchte ich so ein bisschen mit euch hingehen. So, jetzt gibt es noch eine weitere Ausnahme ab Vers 12. Im Übrigen sage ich nicht der Herr, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die weiterhin bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt für eine Christin, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von ihm trennen. Sie wird durch die Ehe mit ihm nicht befleckt, denn der ungläubige Mann wird durch die Verbindung mit ihr rein. Das Entsprechende gilt für den christlichen Mann mit einer ungläubigen Frau. Sonst müsstet ihr auch eure Kinder als befleckt betrachten, aber in Wirklichkeit sind sie doch rein. Also, was er erstmal sagen will, einer ist gläubig, der andere ist ungläubig, aber ihr lebt das nach Halleluja. Versteht ihr? Das ist doch super. Ihr tut doch beide den Willen Gottes. Ihr seid schön. Bleibt zusammen. Ja? Also das ist doch alles wunderbar, das ist ein Segen für eure Kinder, das ist ein Segen für euch. Bitte nehmt das nicht als Trennungsgrund, sondern bleibt bei Plan A.
Wenn aber der ungläubige Teil, Vers 15, auf der Trennung besteht, dann gebt ihm frei. In diesem Fall ist der christliche Teil, Mann oder Frau, nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch zu einem Leben im Frieden berufen. So, also was er jetzt sagt, so, jetzt will aber der Ungläubige sagt, boah, immer bist du sonntags im Gottesdienst. Ne? Da finde ich blöd, will ich nicht. Dann arbeitest du irgendwie im Gastfreundschaftsteam mit, backst schon wieder einen Kuchen. Will ich auch nicht. Geht alles von unserem Haushaltsgeld ab. Will ich nicht. Und außerdem scheint dir das wichtiger zu sein als ich. So landen oft dann die Diskussionen, ne? Also aus der Erfahrung. Dann bist du ganz schnell dabei, so ungefähr, die sind dir wichtiger, dein Gott ist dir wichtiger als ich. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Genauso ist es. Was wollen wir denn drumherum reden? Also, ne? So, und jetzt ist das beim Ungläubigen, der ist so in Brass, dass er sagt, will ich nicht mehr. Der Gläubige will vielleicht noch, weil er sagt irgendwie, hey, das ist doch Plan A und daran will ich festhalten. Aber sie geraten so in Unfrieden, dass Gott sagt, hey, gibt einen weiteren Grund, einen weiteren Fall. Ne? Dann trenn dich. Warum? Der Grund, ganz interessant, weil Gott ist ein Gott des Friedens. Ich habe schon einigen geraten, sich scheiden zu lassen, wirklich. Wo man denkt, das kannst du als Pastor nicht bringen. Du musst auch immer sagen, hier, Plan A, haltet fest. Ja, es gibt Fälle, da habe ich das auch genauso gemacht. Aber es gab auch Fälle, wo ich sage, wisst ihr was? Da ist so viel Unfrieden. Da ist so viel Unordnung in eurer Beziehung. Und das geht schon so lange. Jetzt steht endlich dazu, übernimmt Verantwortung davon und trennt euch. Damit ihr wieder Frieden erlebt und auch in Freiheit wieder reinkommt. Und das ist hier immer sein großes Anliegen, worauf er abzielt. Auch hier, ne, hat er ja ausdrücklich gesagt, denn Gott ist ein Gott des Friedens. Also ja, es ist traurig, es ist nicht der Idealfall. Ja, 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 aber wenn Plan A, dann gibt es auch noch Möglichkeit, mit Plan B umzugehen. So, jetzt merkt man, wir haben so Ausnahmefall da, Ausnahmefall, und dann fragt man sich natürlich, gibt es noch weitere Ausnahmefälle? Versteht ihr? Ist doch klar, ne? Jesus hatte gesagt, es gibt weitere Ausnahmefälle. Was machst du denn, wenn einer spielsüchtig ist? Ein Partner, bringt das ganze Geld durch. Was ist schlimmer? Die Rechnung nicht bezahlen zu können oder der andere geht fremd? Versteht ihr? Das ist doch beides ein Chaos. Wenn du die Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, das ist so existenziell. Das ist so viel Not. Das ist auch Sünde. Weißt du, Betrug in der Ehe. Man kann nirgendwo so leicht betrügen, finanziell wie in der Ehe. Weil man da eigentlich im Vertrauensvoll mit Geld umgeht. Na, und wir haben ja auch Fälle bei uns in der Gemeinde, wo das genau der Trennungsgrund war. Wo der Partner auch nicht belehrbar war. Also der hat eben die Scheckkarte nachher nicht abgegeben. Na, was manchmal eine Hilfe sein kann, wenn du da immer wieder drüber hinausgehst. Sondern so viel finanzielle Schulden angesammelt, dass es nicht mehr stemmbar war. Dann ist es doch Katastrophe. Aber was ist, wenn da immer wieder psychische Gewalt in der Ehe oder auch in der Familie gegenüber den Kindern stattfindet? Das ist doch keine Kleinigkeit. Das kann doch schlimmer sein, als mal fremd zu gehen. Ich sag das jetzt mal. Das ist doch so eine große Schädigung, die da passiert, wo Menschen für ihr Leben so verbogen werden, mit so viel Lüge groß werden, was irgendwie in der Ehe aber abgesegnet werden. Das ist ja oft nachher, wenn mal Ehe nachher auseinandergehen lässt und die Kinder haben das miterlebt. Warum habt ihr das nicht vorher gelöst? Warum habt ihr nicht gesagt, was hier Phase ist? Oder kennt ihr das? Ich habe es kennengelernt. So, ne? Mit einer ganz großen Thematik. Also wir merken, wenn wir, würde ich sagen, vom biblischen Verständnis, wir merken, hier wird ein Thema eröffnet. Die Bibel ist doch kein Handbuch für Ehe, wo jetzt die ganzen Klauseln, wie sollen wir in der und der Situation aufgelistet werden. Das war nie Absicht von Gott in der Bibel. Und jetzt wieder ein neues Handbuch für finanzielle Probleme. So, es gibt immer Fallbeispiele, ja, aber es gibt auch noch ganz andere Themen. Es gibt doch die Themen, ich habe Gott lieb und er hat mich lieb. Er vergibt mir meine Schuld. Wie mache ich Anbetung? Wie diene ich? Also es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die auch super wichtig sind. Aber das Ehethema ist eben auch wichtig. Und von daher gibt es immer so Fallbeispiele, die uns ein Tor eröffnen, unseren eigenen Weg zu finden. Okay. Ich möchte so das Ergebnis zusammenfassen. Also es ging um Ehescheidung. Thema Gottes guter Plan B. Der A-Plan ist klar, jetzt gibt es Ausnahmen. Unzucht, Unarten, Unfrieden. Das waren so diese drei. So, das sind so die. Und dabei dann bitte auch sich scheiden lassen, wenn das nicht reparierbar ist, nicht heilbar ist. Gibt es noch mehr Ausnahmen als die ganz konkret genannten? Ich würde sagen, ja. Ich fasse das immer so zusammen, wo Leib und Leben der Betroffenen in Gefahr gerät. Und zwar nachhaltig. Dann würde ich sagen, ja, da gibt es noch weitere Ausnahmen, die oft dramatischer sind als Ehebruch, obwohl das natürlich super dramatisch ist. Und es geht immer bei diesen Fällen darum, eine gewisse Ordnung wiederherzustellen, wieder in einen gewissen Frieden hineinzukommen, auch in eine gewisse Freiheit. Und deswegen gibt es diesen Plan B. Und diese Fallbeispiele, wir müssen immer noch dann nachher Gottes Wahrheit suchen, im Vertrauen, durch Vergebung durchgehen, durch Heilung durchgehen, auch Schritte des Gehorsams. Das braucht auch ganz viel Gehorsam, auch diesen Plan zu gehen. Braucht auch ganz viel, wo das Herz sagt, nee, eigentlich hänge ich immer noch am Plan A. Das Herz schreit danach, ich will immer noch Plan A. Aber wo Gott sagt, der Drops ist leider gelutscht. Und jetzt geht dann aber auch bitte Plan B. Komm in diese gute, nächste gute Ordnung hinein, die ich für euch habe. Ich finde das ein super Evangelium, weil es mir eröffnet, auch für ganz viele andere Fälle, wo ich versage, wo andere versagen, wo so eine blöde E-Mail irgendwie bezahlt kein Geld und so, wo ich sagen würde, hey, also vom Instinkt würde ich immer sagen, so, jetzt ist alles in der Grütze, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Versteht ihr mich? So, jetzt ist alles hinüber. Jetzt, das Schöne haben wir nicht. Das Trostpflaster möchte ich jetzt auch nicht mehr haben. So, und wo Gott sagt, hey, doch, glaube weiter, vertraue weiter, höre auch weiter auf mich und jetzt lass uns miteinander das Chaos wieder in eine gute Ordnung bringen. Das war bei der Schöpfung schon genauso. Es war Chaos. Und aus Chaos hat Gott Kosmos geschaffen. Und wenn Chaos in unserem persönlichen Leben entsteht, möchte Gott dort auch wieder Schöpfer sein und Kosmos schaffen. Aber er hat einen Plan dafür. Das ist dann nicht auch super beliebig, sondern er gibt uns was an die Hand, wie wir da gehen können. Dann möchte ich nochmal ein Ergebnis, wie gehen wir hier mit Bibel um? Ich glaube, das können wir hier super lesen und merken, es geht immer um die Aussage der ganzen Heiligen Schrift. Nicht nur eine Stelle nehmen, sondern, das ist eben hier so schön, von 1. Mose Kapitel 2 Schöpfungsbericht. Ne? Ey, wenn du ein Thema hast, guck nach vorne, und nach links und rechts in der Bibel. Also versuch die ganzen biblischen Aussagen zu bekommen. Wenn du dich da schwer tust, man kann da googeln, es gibt so Konkordanzen und so, um andere Stellen zum Thema zu finden, dann kannst du auch jemanden fragen, so, was hast du da schon mal gelesen oder was weißt du da? Deswegen gibt es auch eine Lehrgabe, die einem dabei helfen kann, also bei anderen Menschen, die einem da weiterhelfen können, in diese ganze heilige Schriftaussage zu kommen. Ein zweites Prinzip ist, also erstes Prinzip ist immer die ganze heilige Schrift beachten. Das zweite Prinzip ist immer vom Klaren zum Unklaren. Also wo haben wir Klarheit? Klarheit haben wir bei A. Da haben wir Klarheit. Und von da gehen wir jetzt aus zu dem, was unklarer wird. Aber wir gehen nicht vom Unklaren aus und erklären das als Wahrheit. Ist das ein bisschen kompliziert? Also nein, okay, gut. Danke. Dann eine dritte, wie wir Bibel verstehen können, ist mal, ich gehe mal von der Hauptaussage zur Nebenaussage. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber viele machen das nicht. Also die lesen irgendwas in der Bibel und haben so eine Nebenaussage, also irgendwie, wenn einer gläubig ist oder beide sind gläubig und kriegen es nicht hin, dann sollen sich eben scheiden lassen. Dann können sie sagen, ja, genauso, und machen daraus eine Rechtfertigung, dass man sich bei jedem beliebigen Grund scheiden lassen kann, so ungefähr. Nein, nein, ich muss die klaren Aussagen, die Hauptaussagen haben und dann gehe ich zu den weiteren Unterfällen, so vielleicht. Und ein drittes Bibelprinzip ist, es gibt immer eine fortschreitende Offenbarung. Das ist ganz interessant. Fang immer bei den ersten Aussagen an. Wenn ich predige, fange ich oft mit dem Schöpfungsbericht an, nicht immer. Aber wir werden das merken. Oft fußt das darauf, weil es gibt eine fortschreitende Offenbarung und dann kommen Dinge dazu anschließend. Wir fangen nicht in der Offenbarung an und erklären dann die Dinge rückwärts. Nein, nein, wir fangen vorne an und die Dinge werden nach und nach ergänzt. Ansonsten kannst du auch biblisch irgendwie, kommst in so einen riesen Wirrwarr hinein. Also das kann einem helfen. Ich sage das nochmal, beachte immer die ganze Heilige Schrift. Geh immer vom Klaren, zu den klaren Aussagen, zu den unklaren, von der Hauptaussage zu den Nebenaussagen und beachte dabei, dass es eine fortschreitende Offenbarung gibt. Gut. Meine Idee ist, dass wir noch für uns beten. Für unseren Ehestand. Ich weiß nicht, was dein Ehestand ist. Ne? Also jung verheiratet, lange verheiratet, kurz vor der Trennung. Ich wusste es nicht, wirklich nicht. Geschieden, schon immer Single gewesen, wieder Single, verwitwet. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja immer ein ganz großes Thema in unserem Leben. Das wird immer unser Lebensnerv berührt von unserem Ehestand. Das hat ja eine ganz große Aussage. Wir haben das jetzt nur auf diesen einen Fall Ehescheidung mal reduziert, aber das schwingt ja immer mit. Auch wenn ich nicht verheiratet bin, wenn ich verheiratet bin, aber glücklich, schwingt das trotzdem, hat mir das etwas zu sagen. Und meine Idee ist, dass wir dass jeder nochmal für sich beten kann, dass wir füreinander beten. Meine Idee ist sogar, wir machen einfach mal kleine Gruppen. Wir stellen schön, macht so Gruppen, so Fünfergruppen, Vierergruppen, stellt euch zusammen, tauscht euch gar nicht groß aus, sondern fangt einfach an für unsere Ehestände zu beten. Ja, auf los geht's, los. Wenn ihr noch Zeit zum Beten braucht, betet ruhig weiter. Ich möchte euch einfach nochmal sagen, Menschen im Plan B sind nicht weniger wert als Menschen im Plan A. Sind alle von Gott geliebt. Oft ist der Plan B anstrengender für uns, das ist der einzige Unterschied. Aber wir sind nicht weniger wert. Aber es ist anstrengender, den aufzugehen. Und Herr, so segne uns, ob wir ledig sind, geschieden sind, wieder verheiratet, verwitwet, Singles, suchend, noch nie verheiratet, keine Ahnung, lang verheiratet, jung verheiratet, dass wir, egal in welcher Situation wir sind, dich erleben. und auch deine Führung erleben und auch so den nächsten Schritt erkennen können und auch so deine Stimme hören, deine Wahrheit, sei es durch ein biblisches Wort oder durch eine ganz deutliche innere Klarheit. Aber dass wir merken, du bist mit uns unterwegs und dass unser Leben, egal wo wir stehen, gelingt. Dass es wirklich gelingt, weil wir mit dir unterwegs sind und du unser Leben, so wie es nun mal ist, ordnest. Halleluja. Du liebst uns und wir lieben dich. Geht hin als Gesegnete des Herrn. Amen.